Ich freue mich, einmal wieder in der Gemeinde Mülheim zu sein. Bin mehrmals gefragt worden, heute Morgen schon, ob ich allein gekommen bin, ob meine Frau dabei ist. Sie ist nicht dabei, ich denke, das haben inzwischen alle gemerkt. Aber sie hat mir Grüße aufgetragen an alle, die sie kennen und sicherlich auch an alle, die sie nicht kennen, was ich hiermit getan habe. Was fasziniert uns eigentlich an der Bibel, an diesem Buch? Ich habe zu Hause in meinem Bücherregal mehrere Bibeln stehen, aber ich habe auch irgendwo den Koran stehen. Ich habe darin schon ab und zu gelesen, aber ich muss ehrlich sagen, da fehlt mir etwas. Was mir in der Bibel so gefällt und was ich so interessant finde an der Bibel ist, dass sie ein Buch ist voller Leben, voller Geschichten aus dem Leben, der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit dieser Welt und der Geschichte der Menschen mit ihrem Gott. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Christsein heißt, eine Beziehung zu haben mit Gott und nicht nur eine Reihe von Glaubenssätzen und irgendwelchen Regeln, die wir einzuhalten haben, um mit Gott in Verbindung zu bleiben oder Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu erfahren. Ich könnte jetzt die Frage stellen, welche Menschen, die in der Bibel beschrieben sind, sind uns Vorbild oder sind euch Vorbild? Ich denke, wahrscheinlich würde ich fast so viele Antworten bekommen, wie hier die Anzahl von Personen sind, die hier im Raum sitzen. Ist es Mose vielleicht, der geduldig ist, wie kein anderer je war, Elia oder Elisa, die Gottes Zeugen waren in schwierigen, geistlichen, dürren Zeiten. Zu manchen Personen habe ich ganz persönlich ein etwas zwiespältiges Verhältnis. Das ist zum Beispiel Gideon, der Mann, der Israel befreit hat mit 300 Mann, weil er Gott vertraut hat. Aber später in der ganzen Geschichte mit seiner Familie und mit all den Dingen, da ist alles nicht so vorbildhaft, wie man sich das wünscht. Oder Simson oder David, der ja allgemein ein Vorbild ist, Stammvater von Jesus. Aber wenn ich mir sein Leben anschaue, da sind manche Dinge drin, die mich schockieren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Menschen sind immer nur Vorbilder in bestimmter Hinsicht. Niemals hundertprozentig und niemals fehlerlos. Dass die Bibel den Menschen zeigt, mit all seinen Facetten noch, mit den oft schlimmen Charakterfehlern und manchmal schockierenden Verhaltensweisen, das stört viele Menschen. Warum wird zum Beispiel Davids Ehebruch und sein Versuch, danach alles zu vertuschen, so ausführlich geschildert? Die Bibel baut nicht Menschen als Idole auf. Zweierlei lernen wir daraus und können wir daraus mitnehmen. Einmal, in jedem Menschen steckt das Potenzial auch zu den schlimmen Vergehen, so wie David. Niemand sollte sagen, wenn ein anderer in Schuld gefallen ist, wie konnte das nur sein? Könnte mir nie passieren. Oh doch, jedem kann fast alles passieren. Das ist das eine. Und das zweite, Gott wendet sich jedem Menschen zu. Es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das für Gott zu schwierig wäre. Auch keine Schuld, die zu groß wäre. Jeder, auch der schlimmste Verbrecher, wird von ihm angenommen, wenn er sich Gott zuwendet. Ich möchte heute ein wenig nachdenken mit euch über einen Menschen, über einen Mann, von dem die Bibel nicht allzu viel berichtet. Einer aus dem Kreis der 12 Jünger Jesu, der meistens mit dem Zusatz der Ungläubige bezeichnet wird. Thomas. Ich lese dazu aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel, Johannes Kapitel 20 vom 24. Vers an. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, nach seiner Auferstehung, nämlich als er in den Kreis der Jünger trat, die hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden zusammengekommen waren. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber, Thomas, sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas gehört sicherlich nicht zu den biblischen Gestalten, die sich so auf den ersten Blick als Vorbild anbieten. Er steht eher so ein bisschen in der zweiten Reihe. Der ungläubige Thomas ist sogar Menschen ein Begriff, die gar nicht wissen, dass das aus der Bibel stammt. Aber er ist einer von denen, die Jesus als Apostel erwählt hat. Wir wissen nicht von ihm, wann Jesus ihn kennengelernt hat oder wann er Jesus kennengelernt hat, unter welchen Umständen, wie bei Petrus zum Beispiel oder bei Johannes und Andreas und Nathanael. Aber in der Reihe der 12, die, wie sie uns in Matthäus, in Markus und bei Lukas geschildert werden, als er die 12 ausgewählt hat, da ist er dabei. Und in all diesen drei Listen, so sage ich jetzt einfach mal, steht an erster Stelle der Name Simon Petrus. Danach kommen in unterschiedlicher Reihenfolge Jakobus, Johannes und Andreas, also die beiden Brüder und der Bruder des Simon. Judas Ischariot steht am Ende, bei allen drei Aufzählungen. Thomas steht immer so ein bisschen an der zweiten Reihe, so an 7. oder 8. Stelle. Aber Thomas war dabei, er gehörte dazu. Ich denke, er war überall dabei. Er war dabei, als Jesus die 5 Brote und 2 Fische unter 5000 Leute verteilte. Da hat er mit anderen die Gaben, das Brot und die Fische aus der Hand Jesu empfangen und an die Menschen weitergereicht. Und ist dabei viel gelaufen, 5000 Menschen zu bedienen. Und dafür sind nur 12 Männer da. Da muss jeder ganz gehörig unterwegs sein. Thomas saß mit Jesus in dem Boot mit den anderen Jüngern, so wollte ich sagen, mit den anderen Jüngern in dem Boot, als Jesus auf dem See zu ihnen kam. Und er erlebte mit, wie Petrus, der ja immer so die führende Rolle gespielt hat, wie Petrus aus dem Boot stieg, als Jesus ihn rief, um auf dem Wasser zu Jesus zu gehen. Ich muss sagen, ich hätte mich das nicht getraut. Petrus tat es, auf das Wort Jesu hin. Aber Thomas sah auch, wie dieser Petrus plötzlich zu sinken drohte und erlebte mit, wie Jesus seine Hand fasste und ihn sagte, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Thomas drängte sich nie in den Vordergrund, aber er erlebte, wie Jesus sich den Menschen zuwandte, ohne zwischen Juden und Samaritern, Frommen und weniger Frommen, Reichen und Armen, Angesehenen oder Verachteten einen Unterschied zu machen. Vielleicht war sein Glaube wirklich klein. Das hat übrigens Jesus zu den Zwölfen des Öfteren gesagt, ihr Kleingläubigen. Aber er fühlte sich wohl im Kreis der Jünger geborgen, so wie sich Menschen in der Gemeinde geborgen fühlen sollten. Angenommen, die Zugehörigkeit zu der kleinen Gruppe der Zwölf um Jesus gab ihm wohl eine gefühlte Sicherheit. Ob er sich jemals an den Machtspielchen der Zwölf beteiligte, den Rangstreitigkeiten, wer ist der Größte, wer ist weniger groß und wichtig, das wissen wir nicht. Vielleicht genügt es ihm auch einfach, dazuzugehören, dabei zu sein. Von allen vier Evangelien erwähnt nur das vierte, das Evangelium des Johannes, mehr als einmal den Thomas in seinen Berichten. Da ist schon einmal die Geschichte in Johannes 11. Jesus war auf die andere Jordanseite gegangen, um den Nachstellungen der Feindschaft der Juden in Jerusalem zu entgehen. Dort erreichte ihn die Nachricht von der Krankheit seines Freundes Lazarus. Jesus wurde gesagt, Herr, der, den du lieb hast, liegt krank. Und trotzdem blieb Jesus noch 2 Tage dort, wo er hier war. Und am dritten Tag forderte er seine Jünger auf und sagte, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger waren darüber nicht gerade erfreut. Meister, sagten sie, das letzte Mal, als du in Jerusalem warst, wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder hingehen. Aber Jesus sagte ihnen dann, dass Lazarus gestorben war. Und da war es der Thomas, der das Wort ergriff und sagte, dann lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Ich weiß nicht, ob er gemeint hat, mit Jesus sterben oder mit Lazarus sterben. Weiß ich nicht. Aber es scheint uns nicht gerade ein ermutigendes und frohes, hoffnungsfrohes Wort zu sein oder glaubensstarkes Wort. So empfinden wir es. Aber dann erlebte er mit, wie Jesus Lazarus aus dem Tod ruft. Und bei dem geradezu triumphalen Einzug seines Herrn einige Tage später war er dabei in Jerusalem, ebenso wie beim letzten Mal mit Jesus und den anderen Jüngern. Er ließ sich von Jesus die Füße waschen, wie alle anderen, ohne wie Petrus zu protestieren. Er nahm das Brot und den Kelch zusammen mit den anderen und nichts wird ihm von ihm dabei berichtet. Aber er spürte sicher, wie auch die anderen Jünger, dass etwas anders war als sonst. Die Situation war anders. Jesus sprach von seinem Hingehen und vom Abschied. Was bedeutete das alles? Und als Jesus dann sagte, so steht es in Johannes 14, Vers 5, als Jesus dann sagte, wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, da hält es Thomas offenbar nicht mehr aus. Er vergisst seine Zurückhaltung und sagt: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und diesem Einwand verdanken wir das Selbstzeugnis Jesu, wo er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Dann kommt der Augenblick in dem Garten am Ölberg. Thomas muss miterleben, dass Jesus sich gefangen nehmen lässt. Und als alle Jünger fliehen, da flieht er auch mit. Die bis dahin gefühlte Sicherheit und Geborgenheit ist plötzlich weg. Plötzlich steht riesengroß die Frage vor ihm und vor allen Jüngern: Was wird nun? Es ist ja ein Unterschied, ob man irgendeine Sache von außen beurteilt, so aus der Entfernung, so aus der Distanz, oder ob man sein ganzes Leben mit einer Sache verbunden hat, verschrieben hat. Da steht dann plötzlich riesengroß die Frage vor einem: Was soll nun werden? Bin ich einer Illusion aufgesessen? Vielleicht einem Betrüger? Aber dann kommen auch die anderen Erlebnisse wieder. Aber irgendwie bleibt Ratlosigkeit zurück. Und das hat nicht nur Thomas erlebt. Ich denke, diese Augenblicke oder diese Stunden oder Tage und manchmal auch Wochen oder gar Monate erlebt wohl jeder Christ irgendwann. Da genügt die Zugehörigkeit zur Gruppe, die Zugehörigkeit zur Gemeinde nicht mehr. Das reicht nicht mehr aus, da wird plötzlich alles in Frage gestellt. Da verliert jemand seine Arbeitsstelle, seine ganze Lebensplanung bricht zusammen. Mancher verliert dabei auch sein Selbstwertgefühl, fühlt sich abgeschoben, unnütz. Und die Frage steht: Wo bleibt Gott? Hat er nicht versprochen, sich um uns zu kümmern, für mich da zu sein? Oder es geschieht ein Unfall, ein eigener oder einer sehr nahestehenden Person, dem Ehepartner, einem Kind, einem Freund oder einer Freundin. Wo war Gott, als es passierte? Eine Krankheit, finanzielle Probleme, eine zerbrochene Beziehung. Viele Dinge können in die Krise, eine Krise führen. Manchmal ist es auch die eigene Schuld, die die bis dahin gefühlte Sicherheit und Geborgenheit zerstört. Vielleicht habe ich manchmal auf Menschen herabgeschaut, die sich in Sünde und Schuld verstrickt haben und keinen Ausweg mehr sahen, und nun bin ich in derselben Lage. Wie kann ich jetzt noch vor Gott treten? Und manchmal geschieht es dann auch, dass sich auch noch die Gemeinde zurückzieht, obwohl ein Mensch in dieser Lage die Gemeinschaft der Gläubigen nötiger braucht als in der Zeit, wo alles gut geht. Bei Thomas war die Krise der Gemeinschaft, zu der er gehörte, in der er sich geborgen und aufgehoben gefühlt hatte, wohl auch seine persönliche Glaubenskrise. Jesus ist tot, alle Hoffnungen sind gestorben. So mag er gefühlt haben. Es bleibt nur noch der Zweifel und die Ratlosigkeit. Und wenn der Zweifel nicht ausgesprochen werden kann und darf, bleibt nur die Einsamkeit, wenn man selbst mit all dem fertig werden muss. Da berichtet uns die Bibel auch von zwei anderen Jüngern, die eigentlich nicht so zum engen Kreis der Zwölf gehörten. Die haben ihren Zweifel ausgesprochen gegenüber dem scheinbar Fremden, der ihnen auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist. Sie unterhielten sich, auch ratlos, traurig, verzweifelt. Was soll jetzt weitergehen? Und da kommt dieser Fremde und fragt: Was sind das für Dinge, über die ihr redet? Seid so traurig. und so mutlos. Und dann erzählen sie ihm, bist du da eigentlich der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was da in den letzten Tagen passiert ist von diesem Jesus, den man verhaftet und schließlich zum Tode verurteilt und gekreuzigt hat. Und dann kommt dieser Satz, in dem die ganze Ratlosigkeit und die ganze bittere Enttäuschung der beiden zum Ausdruck kommt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Vor Jesus darf man seine Zweifel, seine Mutlosigkeit, seine Ratlosigkeit ausbreiten und ausdrücken und aussprechen. Das sehen wir bei den Menschen der Bibel immer wieder. Diese beiden erlebten es, dass Jesus sie in ihrer Not nicht allein gelassen hat. Aber als sie dann erkannten, wer er war, mit wem sie gesprochen hatten, wer ihnen da die Schrift geöffnet hatte, sodass ihr Herz brannte, da war er auch schon wieder nicht mehr da. Er verschwand vor ihren Augen, so sagt es die Bibel. Aber jetzt sind sie wie elektrisiert. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Und jetzt können sie nur noch eins, zurückgehen nach Jerusalem, abends, wo es schon dunkel ist. Sie hatten ja den vermeintlich Fremden eingeladen, bleibt bei uns, es will nach Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und jetzt gehen sie zurück nach Jerusalem, etwa 12 Kilometer. Was sie erlebt haben, müssen die anderen Jünger unbedingt erfahren und sie wissen, wo sie die anderen Jünger finden. Und auch die sind mitten im Gespräch über das Geschehene. Und dort offenbart sich Jesus noch einmal ihnen allen. Thomas ist aber nicht dabei. Warum eigentlich nicht? War er so enttäuscht? War er in Gefahr, seinen Glauben wegzuwerfen? Hatte er sich zurückgezogen aus diesem Kreis? Aber ihm ging es glücklicherweise nicht so, dass die anderen Jünger sich von ihm zurückgezogen hätten. Sie erzählen es ihm, was sie erlebt hatten. Aber dem Thomas genügt das jetzt nicht mehr. Er will nicht mehr von dem leben, was andere ihm gesagt haben. Er spricht seinen Zweifel aus, er will es selbst erfahren, er will den lebendigen Herrn erleben, ihn fühlen. Ist er deshalb gleich ein Ungläubiger? Vielleicht haben seine Mitjünger es so gesehen, so gedacht. Aber immerhin, Jesus weiß ja um den Zweifel aus seiner ganz persönlichen Erfahrung. Er hatte ja selbst am Kreuz die Frage an Gott herausgeschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl der Vater ihn nicht verlassen hatte. Aber zwischen ihm stand die Sünde, zwischen ihm und dem Vater stand die Sünde der Welt, meine auch. Die Sünde von jedem Einzelnen von uns. Und sie hat den Vater verborgen vor ihm. Wie könnte er aber jetzt seinen zweifelnden, entmutigen Jünger allein lassen? Eine Woche danach, nach diesem Erlebnis hier, sind die Jünger wieder zusammen. Und diesmal ist Thomas dabei. Wieder dabei. Und Jesus tritt wie vor einer Woche wieder in ihren Kreis, obwohl auch heute die Türen verschlossen sind. Nach seinem Gruß, Friede sei mit euch, wendet er sich an Thomas und lädt ihn ein, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es wird uns nicht erzählt, ob Thomas wirklich seine Finger in die Hände, in die Nägelmale Jesu gelegt hat oder seine Hand in seine Seite. Ich stelle mir vor, dass in diesem Augenblick seine Zweifel und Fragen so bedeutungslos sind, wie meine vielen Fragen einmal sein werden, wenn ich Jesus sehe. Sein Bekenntnis ist eindeutig: Mein Herr und mein Gott. Es steht dem Bekenntnis des Petrus nie in nichts nach. Wenn ich so darüber nachdenke, sind es drei Menschen, die dieses Bekenntnis so klar und eindeutig ausgesprochen haben. Das ist einmal der Petrus, als Antwort auf die Frage, wer glaubt ihr, dass ich bin, wo er gesagt hat, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, oder in Johannes 6, wo er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Als zweite Person, da war es die Martha. Als Jesus ihr sagte, dein Bruder wird auferstehen. Ja, sagt sie, ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tage. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das eine, das mag ein Glaubensbekenntnis sein. So, dass man eben sagt, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Gut. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ein ganz schweres und geheimnisvolles Wort. Aber Jesus fragt sie, glaubst du das? Und da sagt sie, ja Herr, ich glaube, dass du Christus bist. Und jetzt hier der Thomas. Mein Herr und mein Gott. Vielleicht war es das erste Mal, dass Thomas seinen Herrn so gesehen hat. Vielleicht war jetzt erst aus seinem Glauben als Jesus, so den allgemein gehaltenen Glauben als Jesus, als Messias, der persönliche Glaube geworden und dass er sagen konnte, mein Herr und mein Gott. Jetzt kann er mit Johannes sagen, was wir gesehen und gehört haben, was wir geschaut haben mit unseren Augen, was wir mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir auch euch. Und das Johannesevangelium berichtet uns im 21. Kapitel, dass Thomas zusammen mit Petrus und anderen Jüngern seinen Herrn noch einmal sehen durfte am See Tiberias. Und es ist bemerkenswert, dass dort in Johannes 21, Vers 2, der Thomas an zweiter Stelle genannt wird, gleich nach Petrus. Ich weiß nicht, ob das bedeutsam ist. Für mich ist es das. Und danach lesen wir von Thomas nur noch ein einziges Mal in der Bibel. Nämlich in der Aufzählung derer, die vom Berg der Himmelfahrt zurückgekehrt sind nach Jerusalem, voller Freude und voller Hoffnung und voller Mut. Da wird auch der Thomas mit aufgezählt. Sonst lesen wir in der Apostelgeschichte nichts mehr von ihm. Kein Brief ist überliefert von ihm. Falls er etwas geschrieben hat, hat es den Weg in den biblischen Kanon nicht gefunden. Er bleibt für uns auch weiterhin einer, der eher so in der zweiten Reihe ist, aber nicht im Vordergrund steht. Nach der Überlieferung soll er in Indien evangelisiert haben und den Märtyrertod dort erlitten haben. In Indien gibt es 8 christliche Kirchen, die heute noch ihre Wurzeln auf Thomas zurückführen. Sie nennen sich Thomaschristen. Und es sind die ältesten Kirchen außerhalb des ehemaligen römischen Imperiums. Es gibt auch ein Thomas-Evangelium, das 1945 im Wüstensand in Ägypten gefunden wurde, dessen Echtheit aber umstritten ist. Und die Antwort Jesu auf das Bekenntnis des Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, verstehe ich nicht so sehr als Tadel an Thomas gerichtet. Ich sehe sie mehr als Ermutigung für uns, die wir Jesus auch nicht gesehen haben oder sehen. Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8, ihn, Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es ist ja auch heute noch so, mancher fühlt sich so ein bisschen im Vordergrund stehend, auch in der Gemeinde, verantwortlich für alles und jedes, für das Klima in der Gemeinde und für alles. Und ein anderer, der ist so mehr im Hintergrund, wird auch mal übersehen, aber übersehen wird niemand in der Gemeinde von Gott. Und das ist ermutigend. Er weiß um unsere Zweifel, er weiß um unsere Anfechtungen, er weiß um die schwachen Stunden, dass wir, wenn wir nicht mehr sehen, wie es weitergehen soll. Es ist tröstlich, auch in einer Zeit wie der unseren, in der sich wieder Unheil über der Welt zusammenbraut. Und es ist gut zu wissen, dass wir ihm das Schicksal unserer Welt, das Schicksal unserer Gemeinde, unserer Kirche, aber auch unser ganz persönliches Leben anvertrauen dürfen. Nichts, kein Problem ist zu schwer und zu groß für ihn. Sagen wir es ihm. Breiten wir es vor ihm aus. Seine Hand ist stark und groß genug. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sehen wir nicht und erkennen wir nicht, wenn wir die Fernsehnachrichten sehen oder wenn wir die Zeitung schauen. Da haben ganz andere, scheinen ganz andere Mächte in der Macht zu sein. Aber im Glauben dürfen wir es erfassen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist der persönliche Glaube, wie Thomas ihn bekannt hat, und wie auch wir ihn bekennen dürfen mit unserem Leben und mit unseren Worten. Und zwar nicht nur hier bei uns im Gottesdienst, sondern überall, wo Menschen sind, wo wir mit Menschen zusammengeführt werden, die unser Zeugnis hören und manchmal auch nicht hören wollen. Mein Herr und mein Gott. Amen.